niederländischer Konquistador. Jan Pieterszoon Koen baut in Asien äußerst brutal das Kolonialreich auf. Er führt Krieg gegen England und China, baut für den Gewürzhandel ein Kolonialreich in Asien auf und denkt dabei immer an den Profit. Sein brutales Vorgehen hinterlässt ein schweres Erbe. Von Christoph Driessen. Es gibt im indonesischen Stabpuppenspiel Wayang Golek eine Figur, die sich von den anderen auf den ersten Blick unterscheidet. Sie trägt einen schwarzen Hut, hat eine große, hervorstehende Nase, runde Augen und einen Schnurrbart. Ihr Name ist Diang Kung. Diang Kung erobert mit Magie und Verschlagenheit Jakarta, heute die Hauptstadt Indonesiens mit gut 10 Millionen Einwohnern. Kaum einer weiß noch, dass Diang Kung wirklich gelebt hat. Wenn man seinen Namen laut ausspricht, hört man sogar heraus, um wen es geht. Diang Kung, das ist Jan Kuhn, dessen Nachname Kuhn ausgesprochen wird. Jan Kuhn hatte alles, um zu einer Sagengestalt zu werden. Er war mächtig, er war listig, er war grausam. Er hat die Geschichte Asiens verändert. Aber er kam nicht aus Asien, er kam aus Hoorn. In diesem holländischen Bilderbuchstädtchen, nach dem die Südspitze Amerikas benannt ist, sieht es aus, als hätte man Puppenstuben zusammengeschoben. Wo ist hier Diang Kung? Er steht in Bronze gegossen auf dem Marktplatz und hängt in Öl gemalt im Museum, das derzeit renoviert wird. Es ist ein unheimliches Bild. Der Mann, der darauf abgebildet ist, scheint jeden, der vor ihm stehen bleibt, zu fixieren. Sie sind verdammt gut gemalt, diese tiefliegenden, stechenden Augen in dem hageren Wallensteingesicht, hohle Wangen, spitzes Kinn, rechte Hand in die Seite gestemmt, die linke am Degenknauf. Gestatten? Jan Pieterszoon Koen, Generalgouverneur der Vereinigten Ostindischen Kompanie, VOC. Koen, 1587 in Hoorn geboren, fährt mit 20 Jahren zum ersten Mal in das Land, wo der Pfeffer wächst. Pfeffer, Muskat, Zimt und Gewürznelke zählen damals zu den wertvollsten Handelswaren, denn sie bringen Geschmack an die Speisen und machen sie haltbarer. Deshalb hat es die Vereinigte Ostindische Kompanie der Niederlande vor allem auf Gewürze abgesehen. Der Unterschied zwischen Koen und den anderen Kaufleuten der VOC besteht darin, dass er von Anfang an langfristige Perspektiven entwickelt. Unaufhörlich bombardiert er den Unternehmensvorstand in Amsterdam mit Briefen, in denen er ungefragt Ratschläge erteilt. Diese Briefe sind nicht im verschachtelten Kanzleistil der Zeit abgefasst, sondern in einer direkten Sprache, die den Leser heute noch fesselt. Nie nimmt Koen ein Blatt vor den Mund. So schreibt er einmal an die 17 Vorstandsmitglieder: »Ich schwöre euch beim Allerhöchsten, dass die Kompanie keinen schlimmeren Feind hat als, nehmt es mir nicht übel, die Unwissenheit eurer Edlen.« 1614 legt Koen sein großes Strategiepapier vor. Die Lage stellt er wie folgt dar. Südostasien bietet der VOC riesige Profitchancen. Es geht dabei nicht nur um den Gewürzhandel mit Europa, sondern auch um den Handel zwischen den asiatischen Völkern, von denen viele sehr wohlhabend sind. Das Problem ist jedoch, die Kompanie hat viele Konkurrenten: Portugiesen, Engländer, Chinesen. Solange das so bleibt, werden die asiatischen Anbieter die Situation ausnutzen und immer nur an den Meistbietenden verkaufen. Koens Lösung: die gesamte Konkurrenz muss ausgeschaltet werden. Um das zu erreichen, benötigt die VOC einen festen Stützpunkt in Asien. Und um dort möglichst stark zu sein, muss dieser Standort von niederländischen Familien kolonisiert werden. Hat die VOC erst einmal den innerasiatischen Handel an sich gerissen, wird allein dieser so große Profite abwerfen, dass kein zusätzliches Kapital aus Europa mehr benötigt werden wird. Die gesamten Gewinne aus dem Handel mit Europa könnten dann als Dividenden ausgeschüttet werden. Die Vorstände finden das sehr überzeugend. 1618 berufen sie Koens Chef ab, den Generalgouverneur Dr. Laurens Real, einen hochgebildeten Mann, der mit Galileo Galilei korrespondiert und strikt auf dem Prinzip des freien Wettbewerbs besteht. Zu seinem Nachfolger bestimmen sie Koen. Der ändert die Unternehmenspolitik grundlegend. Engländer und Portugiesen werden vertrieben, ihre Handelsmacht geht im Feuer der VOC-Schiffe unter. Die Bewohner der Gewürzinseln müssen sich verpflichten, fortan nur noch an die Kompanie zu liefern. Weigern sie sich, drohen ihnen Krieg und Versklavung. So treibt Koen 1621 fast die gesamte Bevölkerung der Banda-Inseln im heutigen Indonesien in den Tod, etwa 14.000 Menschen. Einer fleht: Mein Herren, gibt es denn keine Gnade? aber Kuhn kennt kein Erbarmen. Um den Gewürzschmuggel zu unterbinden, entvölkert die VOC ganze Landstriche und lässt Tausende umsiedeln. Außerdem konzentriert sie den Anbau bestimmter Gewürze auf wenigen Inseln. Auf den anderen Inseln werden alle Muskatnuss- und Gewürznelkenbäume gefällt. Flotten fahren diese Inseln regelmäßig ab, um nachwachsende Bäume auszureißen. 1619 brennt Kuhn die Siedlung Jayakarta auf Java nieder und errichtet auf ihren Trümmern Batavia. Daraus entwickelt sich später die größte koloniale Stadt Asiens, das heutige Jakarta, wobei die Zuwanderung nach Kuhns Geschmack zunächst viel zu langsam verläuft. Er regt deshalb an, Mädchen aus niederländischen Waisenhäusern nach Batavia zwangs zu verschicken. Mittlerweile hat die Vereinigte Ostindische Kompanie auch begonnen, den Handel jenseits der Gewürzinseln zu monopolisieren. So bleiben die Niederländer bis 1853 die einzigen Europäer, zu denen das streng abgeschirmte Japan Kontakt unterhält. Als sich das Kaiserreich China weigert, die VOC als einzigen Handelspartner zu akzeptieren, unternimmt Kuhn Strafexpeditionen, lässt Küstendörfer verwüsten und chinesische Schiffe kapern. Auf die besorgte Frage des Vorstands, ob die Zahl der Feinde nicht vielleicht etwas zu zahlreich würde, antwortet Kuhn, Feinde wie den Chinamann könne man mit einer Ladung Bohnen verjagen. Verliert nur nicht den Mut, mahnt er seine Vorgesetzten. Es gibt in der Welt nichts, was uns hindern kann, denn Gott ist mit uns. Kuhn ist als strenger Calvinist davon überzeugt, dass der Mensch keinen freien Willen hat, sondern nach Gottes vorbestimmtem Plan handelt. Als er 1629 mit 42 Jahren in Batavia an einer Seuche stirbt, hat er die dominierende Stellung der Vereinigten Ostindischen Kompanie in Asien auf Generationen gesichert.